Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Gegenüber sitzt mir ein Mann, der sich mit Schmerzen eigentlich jeden Tag auskennt und beschäftigt viel mehr. Aber über diese Schmerzen wollen wir heute gar nicht so primär jedenfalls reden. Aber vielleicht gibt es ein paar nette Ableitungen aus der Orthopädie Richtung Schmerz, was gemeint ist mit der Überschrift, die ich gelesen habe. Unser Gehirn 1.0 trifft auf eine Welt 4.0. Also es ist alles viel, viel zu schnell. Und alleine das kann ja schon schmerzhaft sein.
Ja.
Deshalb erstmal willkommen zurück in diesem Podcast, lieber Burak Yildirim.
Herzlich willkommen zurück. Vielen Dank für die Anmoderation.
Sehr gerne. Bevor wir eintauchen in das Thema Schmerz und was sind denn Schmerzen, die gut tun, so nach dem Motto, hallo, merkst du noch was? Veränder doch mal was. Sind Schmerzen denn erstmal notwendig? Vielleicht ist es doch eine nette Ableitung aus der Orthopädie. Gar nicht so
vielleicht.
Schlecht.
Genau.
Denn es wird Gründe gehabt haben, warum du ausgerechnet dieses Thema gewählt hast.
Auf jeden Fall.
Aber da muss ich dich vorher natürlich nicht schmerzhaft, sondern voller Freude fragen, wie dein Mental Health Moment der Woche war.
Interessant, weil er so ein bisschen nochmal mich in die Folge der letzten Woche katapultiert hat, als wir unsere Mental Health Momente der Woche am Beispiel von Kindern mitgeteilt haben. Da ging es ja in beiden Varianten darum, Kinder brauchen wenig bis kaum etwas, um glücklich zu sein. Oder anders formuliert, und so komme ich auf das Thema, brauchen auch wenig, um Probleme zu lösen im Vergleich zu Erwachsenen. Da habe ich das, weil ich das mitbekommen hatte, in einer YouTube-Folge das Lego-Experiment von Klotz mitgebracht. Leidy Klotz ist ein Forscher, der mit Lego-Experimenten Studien gemacht hat und mit der zentralen Erkenntnis, dass Menschen denken, dass man Verbesserungen meist durch ein Hinzufügen von etwas lösen kann, anstatt dass man etwas reduziert oder wegnimmt. Und das Beispiel entstand, als Klotz mit seinem Sohn eine Lego-Brücke gebaut hat und eine Seite der Brücke war zu hoch. Und dann wollte Klotz intuitiv einen Stein auf die niedrigere Seite setzen. Und sein Sohn hat es aber anders gelöst. Er nahm einfach einen Stein von der höheren Seite weg. Und dadurch war natürlich die Brücke gerade. Und daraufhin hatte dann Klotz einfach Experimente durchgeführt mit Versuchspersonen und die sollten dann Lego-Konstruktionen verbessern. So, und die meisten Erwachsenen bauten dann immer zusätzliche Steine an. Selbst, und das ist spannend, nachdem die Spielregeln folgendermaßen geändert wurden, dass man für ein Hinzufügen eines Steins bezahlen musste, während man einen Stein wegzunehmen kostenlos machen konnte. Und trotzdem hat die überwältigende Anzahl der Teilnehmer, erwachsene Teilnehmer, immer Steine hinzugefügt, obwohl sie damit finanziell sozusagen bestraft wurden. Und deshalb lautete so ein bisschen die Botschaft des Experiments, weniger ist mehr oder anders, wenn man etwas verbessern will, sollte man nicht nur fragen, was kann ich hinzufügen, sondern auch, was kann ich weglassen. Und deshalb hat das auch ein bisschen mit dem sogenannten Additionsbias, also mit der Hinzufügungsverzerrung zitiert. Und zwar, dass man Regeln ergänzt, statt sie zu streichen, Funktionen zu Produkten hinzuführt, statt sie zu vereinfachen oder immer mehr Termine in den Kalender packt, anstatt welche zu streichen. Und das fand ich ganz interessant. Vor allem, dass es mit Lego zu tun hat. Ich liebe Lego. Und deshalb habe ich mir gedacht, bring ich es mal mit. Und wenn man sich von so einer Aufgabe mal stellt, dann kann man an das Lego-Experiment denken und vielleicht mal was weglassen, statt immer wieder neue Steine drauf zu packen.
drauf zu bauen und höher zu bauen und mehr zu bauen.
Genau.
Wie schön. Coole Sache. Kann man mal wieder ins Nachdenken übers Wochenende. Auch ganz gut.
Denke auch. Und was hast du so getrieben die Woche?
Puh, also ich hab relativ viel getrieben diese Woche schon. War eine lange Woche auch jetzt. Aber ich komme so über eine Geschichte nicht so richtig hinweg, die mich ein wenig fassungslos macht. Und zwar aus meiner, hat zu tun mit meiner Vergangenheit. Also jetzt denkt man, da kommt was Riesengroßes, so groß ist es eigentlich gar nicht. Nein, aus meiner journalistischen Vergangenheit. Also es gibt einen Kunden, dem wir helfen dürfen momentan. Das ist ein sehr, sehr großer Verband. Und es flattert eine E-Mail ein von einer Produktionsgesellschaft, die für ein investigatives Format innerhalb der ARD eine Dokumentation macht. Und zwar eine investigative Dokumentation. Und wenn investigativ am Start ist, dann weißt du immer schon so gleich, Achtung, da könnte irgendwas
ans Tageslicht kommen.
Richtig. Dann habe ich mir diesen Fragenkatalog so durchgelesen mit meiner journalistischen Brille und denke mir so, das sind 13 Fragen und eine ist schlimmer als die nächste, weil sie nur auf Blendwerk mehr oder weniger oder auf Vermutungen irgendwie basiert. Da ist nicht, wir haben gefragt den Experten Herrn so und so und so und so zu der von dem und dem Sachverhalt, sagen Sie doch mal was dazu. Sondern mehrere Experten haben uns gesagt, dass bababa. Das kannst du dir gar nicht ausdenken. Also journalistisch schon irgendwie richtig grottig. Und dann geht das so weiter. Also du merkst, wohin der Zug fahren soll. Und dann merkst du aber auch, du musst was tun. Nicht, weil du was zu verbergen hat oder weil der Kunde was zu verbergen hat, sondern weil er droht, in etwas reinzurutschen, was Vermutungsjournalismus ist, sonst nichts. Also was machst du? Dann denkst du so, naja, also vielleicht rufe ich erstmal da an und sag, wollt ihr vielleicht nochmal in einem Hintergrundgespräch, wollen wir das einfach nochmal klären, weil wir einfach drüber sprechen, da gibt's nichts zu verbergen. Wir bieten das an, ein Hintergrundgespräch. Einfach, um das mal zu diskutieren und legt doch mal die Karten auf den Tisch, dann können wir das dazu sagen. Dann können wir hinterher überlegen, was könnt ihr aus diesem Hintergrundgespräch mitnehmen, was könnt ihr absenden. Nö, keine Lust, kam. Ja, nur so, keine Lust. Ihr könntet schriftlich ja irgendwie, habt ihr so eine Frist, könnt ihr dann ja antworten oder auch nicht. Ja, das gibt's doch nicht. Das wird ja immer schlimmer. So, jetzt kenne ich zufällig den Investigativchef dieses Senders, schreibe den an und sag, hey, was ist denn da los? Was ist das? Hä? Also ich habe noch nie erlebt, dass die öffentlich-rechtlichen eine Produktionsfirma jetzt auch für investigative Formate einsetzt, aber gut, sei es drum. Ist vielleicht auch billiger, müsst ihr auch sparen. Wollen wir mal quatschen? Wollen wir telefonieren? Nö. Er hatte irgendwie keine Zeit und viele Termine und ich könnte es ja schriftlich machen, dann könnte er bestimmt dazu beitragen, dass sich das irgendwie aufklärt. Und ich sag, weißt du was, so, ich hab keinen Bock mehr. Dann musste ich, und jetzt kommt's, dann musste ich dem Kunden den Rat geben, nimm dir den härtesten Medienanwalt, den du kriegen kannst. Achso, warte mal, ich rufe dann in der Redaktion an. Da kannte ich auch jemanden. Hab den konfrontiert. Dann sagt der zu mir, ich darf es dir ja nicht gar nicht sagen, aber schaltet dann Anwalt ein. Und ich so, okay.
Ups.
Alles klar. Danke für den Tipp. Ciao. Weil das war auch meine Grundtemperatur dann irgendwann. So, mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Wahrscheinlich, weil es ein großer Verband ist und weil es auch einer der härtesten, schärfsten Medienanwälte des Landes ist, wird das wahrscheinlich abgesoftet werden oder also wir werden uns dann angucken müssen, was ist Tatsachenberichterstattung, da gibt es nichts zu berichten oder was ist Vermutungsjournalismus. Mich hat das ehrlicherweise fassungslos gemacht. Ich komme jetzt aus einer Welt, wo wo Journalismus noch irgendwie was gezählt hat. Und dass ich irgendwann mal eines Tages gegen meine eigene Zunft, wenn du so willst, vorgehen muss und einen Kunden daraufhin auch so beraten muss, hat mich tatsächlich fassungslos gemacht. War sehr schmerzhaft, um mal langsam auf unser Thema zu kommen. Es war wirklich so viel Information, es war so viel innerhalb von kurzer Zeit, wo ich wirklich dachte, es kann nicht wahr sein, dass wir nicht mehr mal die Möglichkeit haben, selbst wenn wir uns kennen, ich wollte ja gar nichts beeinflussen, sondern ich wollte einfach nur verstehen, was da los ist. Mhm. So. Irgendwie habe ich mal gelernt, Hashtag letzte Folge, Gentle Communication, lass uns doch mal erstmal miteinander reden. Lass uns doch mal versuchen, ein Ding aus der Welt zu schaffen, ist für beide Seiten doof. Ist ja auch blöd für den Sender, wenn die irgendwas absenden und hinterher eine Peitsche kriegen und irgendwie eine Gegendarstellung rausballern müssen. Ist ja auch peinlich.
Total. Als
Qualitätsjournalismus. Naja, also es hat meiner mentalen Gesundheit nicht besonders gut getan, gegen meine eigene Vergangenheit zu arbeiten, um das mal so zu sagen. Das war aber meine Welt. Ich hoffe, deine Welt ist etwas besser.
Auch anders. Besser anders. Weiß ich nicht, aber es gibt auch bei uns sehr viel Investigatives.
Ja. Aber lass uns doch da mal einsteigen. Also, du wirst dir nicht das Thema Schmerzen ausgesucht haben und wann sind sie gut, wenn es um die mentale Gesundheit geht, wenn du nicht in irgendeiner Form was mit Schmerzen zu tun hättest.
Ja, sicher.
Du nicht viel besser als ich wissen würdest, dass Schmerzen erstmal was wirklich Gutes sind, weil sie nämlich Alarmsignale sind und bevor wirklich was kaputt geht.
So ist es.
Es ist ja ganz clever, dass der Körper sowas macht wie Schmerzen.
Ja. Also auf einer gewissen Art und Weise schon. Da gibt es natürlich Schmerzen, die wirklich niemand benötigt.
Das stimmt.
Gott bewahre. Aber ansonsten ist, deshalb hat das so ein bisschen dieses Interview, was ich ja im Handelsblatt aufgegabelt habe und dir rübergeschoben habe, von der Neurowissenschaftlerin und Psychologin Dr. Laura Wünsch, nochmal das Ganze richtig entzündet. Die hat das meiner Meinung nach in einem schönen Zitat zusammengefasst. Der größte Treiber für echte Veränderung ist nicht Hoffnung, nicht Vernunft, nicht sachliche Einsicht, es ist Schmerz oder genauer gesagt ein ausreichend hoher Leidensdruck. Das fand ich natürlich schon so sehr auch, ja, sagen wir mal, polarisierend formuliert vielleicht. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch beim Handelsblatt um Klicks und Aufrufe. Aber ich finde, das war ein guter Aufhänger. Und das klingt natürlich, also überhaupt der Gedanke, dass Schmerz der größte Treiber für Veränderung ist, klingt natürlich im ersten Moment schon hart. Aber das birgt eine enorme Kraft. Und zwar sowohl für die körperliche, aber vor allen Dingen auch für die mentale Gesundheit. Weil wenn wir das so ein bisschen psychologisch betrachten, dann bedeutet das nicht, dass wir jetzt irgendwie Leidschmerzen glorifizieren sollten, aber dass unangenehme Gefühle oft die notwendigen Katalysatoren eben sind für persönliches Wachstum. Und ich habe natürlich jetzt mal unabhängig von der mentalen Gesundheit, die spielt in meinem Job, wie ich finde, eine sehr, sehr große Rolle. Auch jetzt vor kurzem wieder einen, ja, eigentlich so einen mentalen Moment erlebt, der mir wiederum sehr klar gemacht hat, dass man sich einfach, auch wenn es immer wieder banal klingt, sich die Zeit für die Kunden nehmen muss. Einfach reden, verstehen und vor allen Dingen Dinge auch verständlich machen. Ich möchte das vielleicht mal ganz kurz wiedergeben. Da war ein junger Volleyballspieler, ich glaube 12 oder 13 Jahre alt, ich bin mir nicht ganz sicher, der seit einigen Monaten wegen unklarer Knieschmerzen, so muss man sagen, weil heute ist ja im Grunde alles, was eine MRT-Untersuchung nicht zeigt, wird ja im Grunde sofort als unklar tituliert, nach dem Motto, als hätten wir keine anderen Erklärungen für Schmerzen. Aber in der Orthopädie sind wir echt abgedriftet, das muss man schon sagen, also ohne MRT geht so gut wie ja nichts. Und das Schlimme ist halt nur die Konsequenz, die daraus gezogen wird. Also erstens muss eine MRT-Untersuchung dem geschilderten Symptomen oder den geschilderten Beschwerden entsprechen, dann der körperlichen Untersuchung entsprechen und dann wird ein Schuh draus. Aber heutzutage ist es so, dass man Bilder fährt, dann sich teilweise die Bilder nicht anguckt, sondern nur den Befund liest und daraus werden dann Diagnosen erstellt oder so wie bei diesem jungen Mann keine, weil die radiologische Untersuchung ergab, wir sehen nichts. So, der hat aber jetzt ziemlichen Druck, weil er unter anderem nicht Volleyball spielen konnte, er hatte Probleme beim Schulsport und jetzt ist natürlich für einen 12-13-Jährigen nicht ganz klar, warum er denn Schmerzen hat, wenn doch angeblich alles in Ordnung ist. Mhm. Dann war er da mit seinem Vater, erstes Gespräch, wie du es ja auch schon mal gehört hast oder kennst, über eine Stunde in Ruhe angeschaut, Bilder angeguckt und dann war für mich klar, warum der Junge Beschwerden hatte, aber ich musste es ihm sichtbar machen. Also ich musste es ihm erklären. Mhm. Also haben wir gesagt, lass uns doch mal dein Knie in dem Fall in den Situationen untersuchen, in denen du die Beschwerden hast. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist ja bei der, der und der Bewegung. Ja, sag ich, das können wir uns angucken. Also haben wir den Jungen in Bewegung angeguckt, dann hat er sich selber in Bewegung gesehen und dann war für ihn klar, so wie ich mich bewege, das muss wehtun. Und zwar einseitig, die andere Seite hat nicht wehgetan. Mhm. So, und dann sagte er, und auch der Vater hat dann gesagt, ja, okay, aber jetzt kommt natürlich eine Frage, die werden Sie wahrscheinlich ja nur mit Nein beantworten können. Der Junge hat in 3 Wochen deutsche Meisterschaft. Kann der das spielen? So, und dann habe ich gesagt, also der spielt seit 3 bis 4 Monaten kein Volleyball. Und jetzt wollen Sie von mir wissen, ob er in 3 Wochen deutsche Meisterschaft spielen kann. Er kann sie spielen, wenn er versteht, dass sein Schmerz nicht strukturell bedingt ist. Also, dass der Schmerz bewegungsabhängig, also ein technischer Schmerz ist. Wenn er das versteht, also ich habe so gesagt, weil der Junge war ja mit im Raum, also an ihn gewandt. Ne? Habe gesagt, wenn du das verstehst, dann kannst du spielen. Mhm. So. Nach diesem Gespräch, 4 Wochen später, kam er wieder zur Kontrolle, weil ich natürlich wissen wollte, wie läuft die Physio, was ist passiert? Dann sagte der Vater, ja, wegen mit Physio hatten wir nicht so viel Zeit, aber er hat die Übungen, die er aus dem Testverfahren jetzt bei Ihnen kannte, die Übungen hat er selber durchgeführt. Weil in der Zwischenzeit hat er sich für die deutsche Meisterschaft vorbereitet, hat die deutsche Meisterschaft gespielt, hat danach 2 Tage mit seinem Bruder 2 gegen 2 Beachvolleyball gespielt, über 16 Sätze, ohne Beschwerden. Das heißt, es hat eigentlich, streng genommen, bei diesem Jungen keine Therapie stattgefunden. Also Therapie, wie wir sie kennen. Einer fasst an, einer spritzt was rein, einer macht ein Läppchen drauf, der andere ein Pflaster, dann kriegt er ein bisschen Sirup und. Sondern im Grunde hat der Junge erstmal verstanden, woher der Schmerz kommt, dann verstanden, dass der Schmerz nicht bösartig ist, gelernt damit umzugehen und hat über die Übungen sich letztendlich technisch ein wenig stabilisiert, sodass er spielen konnte. Und deshalb ist Schmerz eben per se nichts Schlimmes. Und auch mentaler Schmerz oder die, auch das war ein sehr, sehr schöner Punkt aus dem Interview, die Illusion der Gedanken, das ist nichts Schlimmes. Man muss halt nur aufpassen, weil das ist das Schlimmste und das ist auch ein schöner Satz. Und ich, also im Grunde war wirklich, kann man nur empfehlen, gibt auch eine Podcast-Folge, wo die Dame auftritt vom Handelsblatt mit dem Namen Rethink Work. Nämlich, da sagt sie, am schlimmsten ist zu glauben, was man denkt. Und das ist, also wie gesagt, das ist schon so ein schöner Potpourri, ja. Also da muss man sich mit beschäftigen und ich fand, das ist auf jeden Fall eine Folge wert.
Ist eine Folge wert, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ansatz gewesen und auch ein Teil der Fragestellerei. Da ist das Handelsblatt, glaube ich, in Sachen Journalismus noch ein bisschen weiter als das, was mir da im Mental Health Moment der Woche passiert ist. Aber sie stellen präzise Fragen. Und unter anderem war ja auch eingepreist, dass etwas erschreckend festgestellt wurde, nämlich das, womit wir uns in einer Stunde beschäftigen, heutzutage, haben sich unsere Vorfahren eine ganze Woche mit beschäftigt.
Ja.
Was, eine ganze Woche? Ich glaube, eine ganze Woche. Also das heißt, der Pegel, also wir sind immer noch Menschen, wir bestehen immer noch aus Fleisch und Blut, immer noch zu 80% aus Wasser. Es haben sich so viele, Evolution ist ja langsam. Weißt du, so.
Ja, in einer gewissen Form, ja.
Ja, genau. Also so von der Bauart sind wir irgendwie alle recht ähnlich. Aber unser Verhalten hat sich natürlich grundlegend geändert und die Geschwindigkeit vor allen Dingen. Und das ist etwas, was für viele auch wirklich schmerzhaft ist, wenn sie es denn irgendwann mal verstehen, was da alles auf sie einprasselt. Und ich kenne sehr, sehr viele, die Geschwindigkeit rausnehmen inzwischen. Also ich weiß nicht, ob du das Interview gehört hast, ich kann es nur empfehlen, einen Podcast mit Fabian Reese, Fußballspieler von Hertha BSC, bei dem geschätzten Kollegen Sebastian Hellmann in 360 Grad Podcast irgendwie, der da an einen Satz sagte, der nämlich auch bekannt ist dafür, dass er neben seinem Fußballspiel einen zweiten Job hat, nämlich Influencer zu sein und die ganze Zeit postet. Und das große Ziel für dieses Jahr für Fabian Riese ist ein digitales Detox. Also das bedeutet wirklich alles zurückzufahren. Geschwindigkeit zurückzufahren. Dann gab es eine Titelgeschichte im Stern, gerade vor ein paar Wochen. Kopenhagen ist die glücklichste Stadt der Welt. Was daran liegt, dass es eine Großstadt ist zwar, aber Menschen anders leben. Mit sehr viel mehr Bedacht. Mit sehr viel, viel, viel langsamer. Sich nicht zumüllen mit Themen, so wie wir das machen. In Köln, in München, in Hamburg, in, weiß ich nicht. Also Entschleunigung, schon auch wieder ein abgegriffenes Wort, ist überall auf dem Vormarsch. Aber was passieren musste, war das schmerzhafte Erkennen, dass wir das nicht mehr packen werden oder viele es nicht mehr packen werden. Weil die Zahlen, warum machen wir einen Mental Health Podcast? Weil die Zahlen eben von Menschen, denen alles zu viel ist, die es nicht mehr hinkriegen, steigt und steigt und steigt. Und natürlich, der Mensch ist ja so gestrickt, immer dann, wenn es weh tut, dann sucht er nach Veränderung. Und hier ist es ja genauso. Und deshalb ist aber auch dieser Schmerz, glaube ich, also der Schmerz dann auch festzustellen, hier läuft was aus dem Ruder, ich bin hier gedanklich irgendwie nicht mehr dabei, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, die Gedanken sind zu viel, die Physis leidet darunter. Ist dieser Schmerz somit das letzte Warnsignal, das er auch zur Verfügung hat.
Und was ja spannend ist, dass wir eben aus diesen reizüberfluteten Spiralen eben nicht rauskommen wollen. Also ich würde es mal gern so bezeichnen, weil wenn wir etwas wollen, dann sind wir zumindest in der aktiven Rolle. Wenn wir etwas müssen, dann ist es manchmal so, dass es eher passiv ist, ne? Also dass man so ein bisschen wehrlos ist. Aber du hast es ja auch in der Anmoderation der Folge gesagt, Gehirn 1.0 trifft auf Welt 4.0, was die Kollegin Wünsch da unter anderem eben im Rahmen dieses Interviews rausgearbeitet hatte. Was auch spannend ist, ich glaube, jeder würde sich dagegen wehren, wenn er täglich mehrmals vor Schienbein getreten werden würde. Also entweder kauft er sich Schienbeinschoner oder aber stellt die Person zur Rede, die permanent gegen das Schienbein tritt. Wichtig war auch auf die Argumentation von Laura Wünsch war, dass das Gehirn nicht unterscheidet zwischen psychischem und oder physischem und emotionalem Schmerz. Aus Sicht der Hirnforschung reagiert das Gehirn auf sozialen oder emotionalen Schmerz genauso wie auf körperlichen Schmerz. Also so, als würde im Grunde jemand einen vors Schienbein treten. Aber eben mit dem Unterschied, dass man sich so lange sozial und emotional treten lässt, bis man eben nicht mehr kann. Mhm. Also erst wenn im Grunde der Leidensdruck, also der Schmerz so groß wird, dass das Verharren im Ist-Zustand unerträglich wird, als die Angst vor irgendwas Unbekanntem oder Neuem, dann wird erst die biologische Barriere für eine Veränderung durchbrochen. Und das ist schon, wenn man auch so häufig Biografien liest oder Menschen, die in irgendeinem Text glorifiziert werden, ne, dass sie sich wirklich aus der Hölle rausgekämpft haben. Das finden wir alle total spannend und auch im Grunde bewundernswert. Aber diese Pain Points im wahrsten Sinne des Wortes, die haben wir eigentlich tagtäglich, ohne dass wir uns im Grunde versuchen, davon zu befreien, weil wir, und auch das ist aus Sicht von Frau Wünsch evolutionär begründet, weil wir eigentlich, sagen wir mal, so ein bisschen veränderungsunwillig sind. Auch, wie gesagt, evolutionär betrachtet. Mit anderen Worten, diese berühmte Komfortzone. Also das ist in uns drin. Also wir haben einfach diese Komfortzone, die wir am liebsten nicht verlassen möchten. Die ist bei uns genetisch mehr oder weniger fest verankert. Und Schmerz ist im Grunde dann eine Form von Energie. Also im Grunde eine Möglichkeit der Neuausrichtung, wenn man sich die Frage stellt, wenn der Zustand des Schmerzes so unerträglich ist, dass ich ihn nicht mehr will, wie genau sieht dann das Gegenteil davon aus und was ist mein erster Schritt dorthin? Und da liefert Schmerz oft den entscheidenden emotionalen Treibstoff, wo man dann sagt, so, das ist auch mit Logik und ich habe meine Situation verstanden und ich weiß, dass ich was ändern muss. Da kommen wir einfach nicht raus. Dafür sind wir zu bequem. Also wir brauchen im Grunde diese Initialzündung, wir brauchen den Painpoint so stark, dass wir dann sagen, so, und jetzt greifen wir an.
Oder, um bei Sigmund Freud zu bleiben, der mal gesagt hat, wir streben mehr danach, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu gewinnen.
Ja, noch besser.
Ja. Das ist eigentlich im Grunde genommen läuft es darauf hinaus.
Und er hat das, glaube ich, noch mal 3 Tage früher als Frau Wünsch gesagt.
Bisschen länger, ja. Ja, durchaus. Aber es gibt da, es gibt wirklich interessante Zitate. Also zu dem Total. Thema übrigens, Charles Darwin zum Beispiel hat mal gesagt, die Tiere empfinden wie der Mensch Freude und Schmerz, Glück und Unglück. Und das Schöne daran ist, es ist wirklich, gerade bei Tieren, du hast ja so ein bisschen selber jetzt Tierbesitzer seit nicht allzu langer Zeit.
Ja.
Und das Interessante ist, dass Tiere sind uns davon aus, weil sie den Schmerz durch Freude oder durch Lebensfreude teilweise kompensieren. Wenn ich meine alte Hündin sehe, die schon in der ersten Rutsche 7 Zähne entfernt bekommen hat, und jetzt nochmal 5 sind jetzt fällig, weil du nämlich bei Hunden ja nicht reingucken kannst, ja, die sagen ja auch nichts. Aber da sind Löcher, die sind so groß wie mein kleiner Fingernagel, die sind unten an der Wurzel dran. Ja. Und man wird das Gesicht dick. Also wir würden vor Schmerz es nicht
jaulen.
Jaulen. Was machen die? Kommen schwanzwedeln zu dir an und sind glücklich, dass sie dich haben.
Ja.
Super strange. Worauf ich aber hinaus will, ist, nämlich einen Aspekt, den finde ich in diesem gesamten Kosmos oder in dem Zusammenhang ganz, ganz spannend, passiert vor 14 Tagen. Ein Ehepaar. Kind im selben Kindergarten wie unsere Tochter. Er war mal super erfolgreicher Grafiker, auf der Überholspur, Vollgas, bis zum Burnout. Schmerzen überall, in der Rübe, Körper, weiß ja geil. Sie, erfolgreiche Managerin, auch im Medienbereich, im Agenturbereich. Und beide haben eine Sehnsucht, nämlich ein Stück weit auszusteigen und auf eine Insel zu ziehen, um ein wenig Entschleunigung zu haben und sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren und eben diesen Overload nicht mehr zu haben, der dann eben Aua macht irgendwann eines Tages. Sie haben also die Entscheidung getroffen, beide zu dieser Veränderung, auch Lebensmittelpunkt zu verändern. Jetzt haben sie es gemacht. Er ist damit total happy. Er findet es super. Seine Schmerzen werden weniger. Er macht ja heute was ganz anderes, hat eine kleine Firma gegründet und macht Gartenarbeiten für Menschen auf dieser Insel. Also arbeitet mit seinen Händen, ist in der Natur den ganzen Tag, Entschleunigung, macht nur das, was er machen möchte, hat nicht so viel Geld zur Verfügung, ist ihm scheißegal, aber er macht etwas für sich. Seine Frau weiterhin auf der Überholspur. Vollgas. Schmerzt ihn, sie schmerzt es und das gemeinsame Kind schmerzt es auch. Konfliktpotenzial hoch 10. Und warum? Weil man eine Entscheidung ähnlich getroffen hat oder für einen Lebensmittelpunkt, aber trotzdem jeder damit anders umgeht und jeder von beiden, na beziehungsweise zwei Gegenpole plötzlich da sind, weil der eine sagt, ich möchte gerne weiter im Schmerz leben. Und in der Geschwindigkeit. Und komme dann ab und zu mal hier wieder zurück nach Hause. Bin nur 3 Tage in meinem Vollwahn oder in vier Tage sogar. Hab wahnsinnig viel Reiserei. Dann bin ich wieder da. Der Mann ist hier alleine und macht sein Ding und macht die Gartenarbeit. Wird gesünder. Das ist spannend. Das ist eine spannende Konstellation, weil so viel Zündstoff da drin steckt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn du das dann beobachtest, dann ist es so, dass er deutlich gesünder ist und immer gesünder wird, weil er auch aus diesem Schmerz und aus dieser Geschwindigkeit rauskommt und artikulieren kann, was ihn schmerzt, wenn ihn etwas schmerzt. Und sie kann es nicht, weil sie noch nicht mal Zeit dafür hat, drüber nachzudenken, was schmerzt sie. Irre Situation. Also ich habe mir das angeguckt und dachte mir, wir haben viel drüber gesprochen, wirklich viel drüber gesprochen, hier zu Hause. Und da kannst du ja richtig nur trennen. Fast. Also, oder einen guten Paartherapeuten.
Oder einen guten Schmerztherapeuten.
Oder das.
Oder einen guten Schmerztherapeuten.
Ja, oder das. Genau. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das, vielleicht auch ein bisschen der Schlüssel, weil die Frage ist ja, die wir uns durchaus stellen können, jetzt komme ich wieder auf den Orthopäden zurück, wie gehe ich denn aber damit um? Also was mache ich denn, wenn ich jetzt weiß, okay, es ist Welt 4.0 trifft auf Hirn 1.0, wie komme ich denn da raus aus der Nummer?
Also, oder auch Körper 1.0 trifft auf Welt 4.0, das geht auch.
So.
Ich meine, ist auch schwer. Jetzt überleg mal, da läuft ein junger Mann 600 Kilometer aus der Wüste Amerikas bis zum Strand. Ja. Und die ganze Welt fragt sich, wie geht das? Mhm. Ohne Schlaf und so, also mehr oder weniger und so weiter und so fort. Da möchte man am liebsten auch sofort ein paar hundert Kilometer laufen.
Geht, aber, weiß ich nicht. Ja.
Ja, aber man denkt, ja, der Mensch kann das, das geht. Aber ich glaube, die Schmerzüberwindung, die dieser junge Mann, nennen wir ihn Ardasace. Ich glaube, die Schmerzlevel, die er dabei überwinden musste, und auch den inneren, also ich weiß gar nicht, ob das ein innerer Schweinehund oder ein Dinosaurierhund gewesen sein muss, ein Schweinedinosaurier. Ich glaube, das so ein bisschen zu überwinden, das sind schon schwierige Themen. Aber im Grunde ist es so, und jetzt kommen wir nochmal vielleicht zu meinem Thema, womit ich es natürlich mehr zu tun habe. Ich erwarte natürlich häufig, sei es bei dem 12-13-jährigen Volleyballer, der sich ja im Grunde nur bewegen möchte, der möchte ja einfach nur Bälle pritschen und so weiter. Aber ich erwarte ja eine körperliche Veränderung. Also das, was ich vorhin so ein bisschen als technischen Schmerz versucht habe zu beschreiben. Ich erwarte, dass er sich technisch verändert. Nicht in seinem Spiel, das kann ich nicht beeinflussen, will ich auch gar nicht, ich habe keine Ahnung von Volleyball, sondern in seinem körperlichen Spiel, in seinem bewegungstechnischen Spiel. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, dass von relativ vielen Kunden dann verlangt wird, weil eine gewisse Form des Komforts und auch eine gewisse Form der vertrauten Bewegung oder Minderbewegung häufig dazu führt, dass man eben Beschwerden entwickelt. Und auf einmal sagt jemand, ja, sie bewegen sich eigentlich zu wenig, sie müssen sich mehr bewegen. Und das wird aber damit assoziiert, dass das ja wahrscheinlich, jetzt kommt wieder die Logik, ja zu mehr Schmerzen führen müsste, weil ja schon wenig Bewegung zu Schmerzen führt. Und dann kommt der Punkt, den ich immer wähle, nämlich Good Pain und Bad Pain. Also guter Schmerz ist Schmerz, den ich beeinflussen kann. Und Bad Pain ist Schmerz, der mich beeinflusst. Wenn ich das verstehe, und ich finde, das ist auf psychologischer Ebene, obwohl ich kein Psychologe bin, meiner Meinung nach relativ vergleichbar zur körperlichen Ebene. Weil ich in dem Moment, wo ich zwischen Good und Bad Pain unterscheiden kann, auch entscheiden kann, welchen Weg ich wähle. Und der Weg, Schmerz beeinflussen zu können, ist für jemanden, der lange Zeit Beschwerden hat, fast vergleichbar mit einer Superkraft. Weil wir wissen ja aus der Werbung und aus der Apothekenrundschau, dass ja Schmerz in der Regel nur medikamentös beeinflusst werden kann, was natürlich Quatsch ist. Sondern Schmerz ist es auf vielen Ebenen beeinflussbar. Vor allen Dingen auf der mentalen Ebene. Und nichts anderes ist ja mit dem Jungen passiert, nachdem wir uns getroffen haben und ich im Grunde ja nur mit ihm gesprochen habe. Also nochmal, ich habe keine Behandlung gemacht. Es war ein Gespräch, es war eine körperliche Untersuchung und vor allen Dingen, es war eine Interpretation, woher seine Beschwerden kommen. Und ich glaube, wenn man sich damit eben beschäftigt, nicht nur jetzt von therapeutischer Seite, also ärztlich, psychologisch, in je nachdem welchem Bereich, sondern eben als betroffene Person, dann ist man, glaube ich, in der Lage, aus diesem, ja, sagen wir mal, so ein konstruktives Unbehagen zu basteln und sich letztendlich daraus auch dann tatsächlich selber befreien zu können. Und das ist schon sehr, also ich finde es zumindest für meinen Bereich hochspannend, weil es auf der einen Seite, wenn man es jetzt mental betrachtet, aber eben auch emotional, körperlich, unheimlich die Widerstandskraft oder das schöne Wort dafür ist ja Resilienz, einfach stärkt, weil man unangenehme Gefühle, unangenehme Gedanken aushalten kann, um ein längerfristig gesünderes Leben zu führen. Und deshalb sind eben so Dinge wie Schmerz und Leid, das ist im Grunde eine Aufgabe. Das ist letztendlich eine Challenge, der man sich dann stellen kann.
Ja, also ich meine, das ganze Ding funktioniert natürlich nur, wenn man, ich muss es jetzt einmal sagen, ich habe es immer mal wieder auch gesagt, wenn man dich kennt und wenn man weiß, dass du eben Fähigkeiten hast, die andere Orthopäden so, glaube ich, also ich kenne es zumindest nicht haben. Weil natürlich viele in deinem Fach, du kennst es selber, natürlich auch gerne sagen, doch, guck mal hier, MRT sagt das und das und das, ja, können wir, schneiden wir das mal raus und dann ist es auch gut. Also, so. Jetzt warst du immer jemand, und es gibt ja weniger Ärzte, die so drauf sind, die sagen, nee, aber warte mal, bis wir diesen Schritt jetzt machen, kann man ja dann wirklich als letzten Schritt auch noch machen, wenn es nicht anders geht. Aber vorgelagert sind dann erstmal noch ganz andere Stufen des Schmerzes oder vielleicht auch der Heilung damit verbunden. Und vielleicht ist es auch so, dass noch nicht mal, also gerade in dem, mit dem Setting, also ich höre erstmal zu, wir versuchen erstmal auch Dinge auszuschließen. Wir versuchen Alternativen zu schaffen. Wir versuchen auch Muskeln aufzubauen, so dass im Grunde genommen dieser Schmerz ummantelt wird. Lass es mich einmal so formulieren, weil ich überhaupt nicht vom Fach bin, aber durch Muskeln ummantelt wird, so dass er praktisch einen Schutz bekommt und gar nicht wirklich richtig zum Tragen kommt. Oder es ist eben eine reine Kopfsache. Wir beide wissen, dass es im Sport Hashtag Mann rennt 600 Kilometer eben auch einen Bereich gibt, wo der Schmerz gar nicht mehr die große Rolle spielt, weil der Schmerz auch gar nicht mehr registriert wird, sondern es ist eine Kopfsache. Es ist eine reine Kopfsache. Und gibt ja auch viele, die sagen, unterschätzt die Kraft der Gedanken nicht, unterschätzt nicht, was der Kopf machen kann. Und ich kenne Menschen, die können sich so reinmoderieren in eine Krankheit, dass sie genau diese Krankheit kriegen, in die sie sich reinmoderieren.
Ja.
Ganz spooky. Also wirklich krass. So. Aber warum soll das nicht umgekehrt funktionieren? Setzt aber voraus, dass man eben Menschen im Umfeld hat oder einen Arzt oder einen Therapeuten, der sagt, hey, erstmal grundsätzlich ist alles okay. Es ist nichts Wildes. Und auch wenn das MRT jetzt irgendwie kein richtiges Ergebnis zeigt, da ist ja irgendwas. Und wir müssen es ernst nehmen. Und wir müssen rausfinden, warum ist das? Und ich finde, das ist eben genau das, was so oft fehlt, wenn es um Schmerzen geht, also jetzt auch diese psychischen Schmerzen geht. Weil wo ist denn der Vorgesetzte, der sich dann hinsetzt und sagt, mir ist aufgefallen, das muss ja alles unheimlich schmerzhaft sein, was sie da gerade so erleben oder was du da so gerade erlebst. Und man merkt auch richtig, dass diese Belastung so schmerzhaft geworden ist, dass es gar nicht mehr anders geht. Wir müssen eine Lösung finden. Wer macht das? Oder aber auch in einer Zeit, wo Menschen nicht nur einen, sondern manchmal zwei oder drei Berufe brauchen, um durchzukommen. In großen Städten zum Beispiel. Wer hat da noch die Zeit, sich mit Schmerzen auseinanderzusetzen? Ich kenne Leute, die sagen, es muss weitergehen. Ich kann mich um den Schmerz überhaupt nicht kümmern.
Ja.
Und das ist eine Tendenz, die in unserer Gesellschaft schon, wie ich finde, dramatisch geworden ist. Wie siehst du das?
Nee, sehe ich genauso. Ist natürlich so, also man muss jetzt Schmerz nicht suchen, wenn er nicht da ist.
Nee.
Aber wenn er da ist, dann ist das natürlich auch ein gewisses Fundament. Ich sagte ja eingangs, es gibt Schmerzen, die wünscht man keinem Menschen. Aber wir sprechen ja in erster Linie von Schmerzen, die man eben idealerweise beeinflussen kann. Und wir hatten ja beim Thema letzte Woche mit dem Gentle Parenting, haben wir ja auch so Situationen mal ein bisschen beleuchtet, wo man natürlich auf der einen Seite sagen kann, ich versuche eine Welt für mein Kind eventuell zu bauen, wo es sich vielleicht eben nicht wehtut, egal ob jetzt auf emotionaler oder eben auch auf körperlicher Ebene. Aber ich denke, spätestens heute haben wir auch nochmal beleuchtet, dass ein gewisser Schmerz auch förderlich sein kann. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass man jetzt im Rahmen einer Kindeserziehung auch häufig sagt, ja, natürlich muss man beim Fahrradfahren auch 2-3 Mal auf die Fresse fallen. Nur so lernt man Fahrradfahren. Wenn man aber trotzdem selber Kinder hat und das Kind fällt und holt sich eine Platzwunde, das tut einem doppelt und dreifach weh, weil man denkt, man hätte es verhindern können. Die Frage ist aber, ob man hätte es verhindern sollen. Ja, oder ob es eben so ist, dass man eine gewisse Form von Leid, eine gewisse Dosis an Schmerz auch ertragen lassen sollte. Es ist ein total schwieriges Thema. Oder anders, ne, es ist nicht schwierig, sondern es ist eigentlich sehr vielfältig, ja. Weil mit Schmerz ist nun mal eigentlich primär immer was Negatives verbunden. Und ich möchte ja hier nicht den Schmerz großreden, ne? Aber es gibt weil es ist ja schon so, dass wir gerade auch in unserer Praxis versuchen, Schmerzen zu lösen, was Gott sei Dank auch häufig passiert. Und aber Schmerz ist halt für viele, auch für viele unserer Kunden wirklich oft ein Wendepunkt. Ob es dann das Thema ist, am Gewicht zu arbeiten, ob es das Thema ist, nochmal sich sportlich, körperlich zu betätigen, ob es vielleicht sogar der Jobwechsel ist, weil man sagt, ja, eigentlich habe ich Schmerzen, weil mein Job scheiße ist. Mein Job ist scheiße. Ja. Ne? Ich sitze zu viel, ich mache das und ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle mich nicht ernst genommen und. Das macht mir den Schmerz. Keine Bandscheibe, keine Entzündung, keine Verletzung, ne, sondern ist kein Verschleiß, sondern der Job tut mir weh. Und ich bin ja großer Fan von einem CEO von einer meiner Lieblingsfirmen, nämlich der Firma Nvidia. Kennt ja jeder, der schon mal einen Computer aufgeklappt hat. Und der hat zum Beispiel im März 2024 das ist ja in Amerika so gang und gäbe, dass die CEOs so vor Universitätsabsolventen Reden halten. Und ne, wie toll, ihr seid die Speerspitze und ihr werdet die Welt erobern und so weiter. Und er hat vor der Stanford University im März 2024 eine Rede gehalten. Und da ging es um Schmerz und Leid. Ne? Und ich habe das jetzt mal für mich alten Schulabbrecher direkt ins Deutsche übersetzt und hat wortwörtlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich es euch beibringen soll, außer mit den Worten, ich hoffe, dass euch Leid widerfährt. Euch allen hier als Stanford-Studenten wünsche ich reichliche Dosen von Schmerz und Leid. Und das hat natürlich seine Runde gemacht, weil er das ja im Grunde nicht bösartig meinte, sondern er bezog sich auf die Fähigkeit, unter anderem auch eben Rückschläge zu überstehen. Mhm. Und hat dann seine Philosophie in einem Interview folgendermaßen zusammengefasst, dass er gesagt hat, Absolventen von Elite-Universitäten haben extrem hohe Erwartungen an ihre Karriere und ihr Leben, aber Menschen mit sehr hohen Erwartungen haben oft eine sehr geringe Resilienz. Und er sagt halt, für den langfristigen Erfolg ist Widerstandskraft entscheidend als reine Intelligenz. Und dafür hat er den Absolventen Schmerz und Leid gewünscht. Ne? Auf einer sicherlich Motivationsebene, um es mal so zu formulieren. Und wenn man so den Werdegang von diesem mittlerweile nicht mehr ganz so jungen Mann, aber er wirkt zumindest in seiner Lederkutte, die er immer trägt, recht jung geblieben. Wenn man sich aber mal so den Werdegang von ihm selber anschaut, dann versteht man, dass der im Laufe seiner Karriere ein paar Schmerzen gehabt haben muss.
Mir reicht es mit Schmerzen. Und,
ich kleb dir ein Pflaster.
Das ist sehr gut, sehr gut. Wir müssen eh gleich nochmal sprechen. Ich brauche einen Termin bei dir.
Ach,
gut,
guck
dann, apropos Schmerzen. Genau, dann erstmal danke für heute. Ich glaube, da war ganz schön viel Schmerz mit dabei. Das müssen wir erstmal alle verdauen. Dafür nehmen wir uns das Wochenende und entspannen uns ein bisschen, damit die Schmerzen weggehen. Die erste Mal ist. Und hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Bis dann.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.